Kommt ein Zen-Meister in eine Sandwichbude, was soll's denn sein? Eins mit allem. Okay, kleiner Witz am Anfang zur Auflockerung, vor allem für mich selbst, weil das heutige Thema ist ein schwieriges und einer meiner Gefährten im heiligen Leben wird heute besonders kritisch zuhören, weil er sich mit dem Thema schon mehr befasst hat als ich, und zwar der Titel ist alles eins, und das Thema ist nicht Dualität oder nicht Zweiheit und welche Rolle das eben bei uns in der Buddha-Lehre spielen könnte. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Yo Advayang Nadivaseti Tang Kaliporaniyang Pavesana Nivarentiti. Das Eingangszitat, die Übersetzung, die Auflösung kommt später. Dieses Thema Nicht-Zweiheit gibt es sehr viele verschiedene Arten, verschiedene Auffassungen, was das denn bedeuten könnte. Einmal eben alles ist eins oder alles ist miteinander verbunden oder dass die Trennung zwischen Subjekt und Objekt aufgehoben wird. Das sind so die drei Hauptthemen, die unter diese Überschrift fallen könnten. Und wie wir sehen werden, die sind gar nicht so sehr unterschiedlich. Die Idee zum Vortrag kam mir beim letzten Vortrag, das war die Buchpremiere Vorpremiere von diesem Buch hier von Ajahn Amaro, Auf den Geist kommt's an, was wir rausgegeben haben. Und da habe ich gesagt, dass, also der Untertitel ist der phänomenologische Zugang zur Lehre des Buddha. Und da kommen ein paar Mal das Thema vor, dass es darum geht, die Nicht-Dualität zu überwinden. Und das hat eigentlich in einem Buch über Phänomenologie nichts verloren und kommt daher, weil das Buch nicht von Ajahn Amaro geschrieben wurde, sondern von jemand anders aus verschiedenen Vorträgen zusammengestellt wurde. Und die Vorträge stammten eben aus verschiedenen Phasen. Also früher hat Ajahn Amaro sehr viel sich mit diesem Thema Nicht-Dualität beschäftigt und heutzutage beschäftigt er sich mehr mit Phänomenologie. Der zweite Grund war, dass dieses Jahr ein Buch, das Ajahn Jeff Talisaro herausgegeben hat, auch vor ein paar Jahren schon, Buddhist Romanticism, und ich habe dazu auch einen Vortrag gegeben mit dem Titel Falschgeld. Und das ist jetzt auf Deutsch erschienen, und zwar gleich zweimal. Einmal übersetzt von Wolfgang Neufing und erschienen im Verlag Beierlein und Steinschulte in der Dana-Edition. Das ist dieses Buch hier. Also es gibt es auch zur freien Verteilung beim Verlag Beierlein und Steinschulte und gleichzeitig beim Dhammadana-Verlag der Buddhistischen Gesellschaft München. Das hat jemand anders übersetzt. Ich habe beim letzten Vortrag gesagt, dass dieses hier von Beierlein und Steinschulte wahrscheinlich besser ist, weil der Übersetzer sich die Mühe gemacht hat, die Romantiker-Originalzitate rauszusuchen, aber das muss ich jetzt widerrufen, das hat der andere auch gemacht. Also beide Bücher sind sehr zu empfehlen, ich habe in das andere auch mal reingeschaut. Das dritte war, dass ich einen Artikel aus dem Journal of Buddhist Studies bekommen habe, Notes on Nannavira Thera's Notes on Dhamma, wo auch das Thema kurz angesprochen wird. Das werde ich mir aber, das ist ein Artikel, wahrscheinlich in einem künftigen Vortrag mal genauer anschauen. Zunächst möchte ich über die interne Problematik des Konzepts, der Vorstellung sprechen, die einhergeht mit der Idee, alles ist eins, und im zweiten Teil dann, welche Bedeutung hat diese Vorstellung im Kontext der Buddha-Lehre? Also wir können feststellen, es gibt Religionen, die sagen, alles ist eins. Und es gibt eine Religion, das sind die Baha'i, die sagen, alle Religionen sind eins. Und es gibt einen Philosophen, Aldous Huxley, der hat gesagt, alle großen Religionen sagen, alles ist eins. Und er hat definiert, alle großen Religionen sind die Religionen, die sagen, alles ist eins. ja, dann sind die kleinen Religionen nicht in diesem Alles enthalten, offenbar, was also dann schon zeigt, dass eben doch nicht alles eins ist. Und es gibt eine moderne religiöse Strömung, die Neo-Advaita, die sagen, alle non-dualistischen Religionen lehren, alles ist eins, nämlich wir und die Buddhisten. Da werden wir also ungefragt von denen gleich an Bord geholt. Und es ist aber nicht ganz ungerechtfertigt, wie wir noch sehen werden. So, gut. Jeder von uns weiß natürlich, dass nicht alles eins ist. Also es gibt Gut und Böse. Es gibt Tage, wo wir gut drauf sind und Tage, wo wir schlecht drauf sind. Milch ist weiß und Kohle ist schwarz und sowas. Aber dann sagen eben diese Menschen oder diese philosophischen, religiösen Strömungen, die der Meinung sind, alles ist eins, dass es eben darum geht, dieses in einer Transzendenz oder mit einer höheren Erkenntnis oder als höheres Ziel zu verwirklichen oder eine Wirklichkeit, die hinter der Wirklichkeit steht und so weiter. Also nicht unsere normale Wirklichkeit, sondern eben was anderes, was Besseres. Es gibt verschiedene Beispiele. Eins ist die Entwicklung einer der sechs Hauptrichtungen im Hinduismus, genannt Vedanta. Und die möchte ich mal ganz kurz beleuchten. Nicht deswegen, weil es mir hier um historische Aspekte geht, sondern weil man da die Problematik dieser Vorstellung, alles ist eins oder nicht zwei oder nicht voneinander getrennt, schon ganz gut erkennen kann. Vielleicht mal vorweg, alle Religionen wurzeln letztendlich in unserem Daseinsbegehren, in dem Wunsch, da zu sein. Wir versuchen, irgendeinen Platz zu finden. Wir wollen wissen, was wir sind, wer wir sind. Und das bedingt, dass wir Dinge ergreifen, unseren Körper, unser Erlebnis, unsere Beziehungen, Gefühle, Gedanken, Vorstellungen, was auch immer. Und daraus unsere Existenz zusammenzimmern. Das ist Paticca-Samuppada, die bedingte Entstehung. Die allgegenwärtige Unbeständigkeit und Vergänglichkeit untergräbt das Bestreben unseres Daseinsbegehrens, einen festen Platz zu finden. Etwas, wo wir sagen können, da kann ich jetzt ausruhen, das bin ich, ein für alle Mal gesichert, sondern wir müssen ständig nachbessern. Ein französischer Philosoph hat gesagt, alles, was Teile und Reihenfolgen hat, widerstrebt der ureigensten Natur unseres Daseins. Das fand ich einen sehr guten Satz. Also das mögen wir gar nicht. Also unser Daseinsbegehren mag es gar nicht, wenn unser Selbst zusammengesetzt ist oder wenn es sich ständig ändert. Also es muss irgendetwas Beständiges, Dauerhaftes her, damit wir auf Dauer glücklich und selig werden können. Das ist jetzt mal so die Grundüberlegung zu dem, wie Religionen allgemein funktionieren. Und ich habe vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, dass wir praktisch unser Bild, was wir von Gott haben, also fast alle Religionen glauben an Gott oder an irgendeinen Gott, als ewiges Du brauchen, als jemanden, der uns auf ewig anschaut. Etwas, was dann nicht so vergänglich ist. Andere Religionen haben die ewigen Jagdgründe oder einen Platz an Odins ewiger Festtafel oder einen Platz auf ewige Leben zur Rechten Gottes oder zu Füßen von Mutter Maria. Also es muss immer irgendetwas her, was sich nicht verändert in dieser Vorstellung, mit der wir versuchen, die allgegenwärtige Vergänglichkeit und Veränderlichkeit zu überlisten irgendwie. Die Vorstellung von Gott, habe ich auch in diesem Vortrag gesagt, ist Gott tot vom letzten Jahr, die schwankt immer zwischen zum absoluten Prinzip von einem Weltgeist hin zu einem ganz persönlichen Gott, den wir Papi nennen können. Der Gott, den wir Papi nennen können, der manchmal zornig ist vielleicht sogar, wenn seine Geschöpfe ungezogen sind, der eignet sich nicht so besonders gut als ewiges gegenüber. Während der allgemeine Weltgeist, der nun so alles durchdringt und keine Eigenschaften hat, der eignet sich nicht so besonders gut als Du. Und da gab es dann eben Menschen, die darauf gekommen sind, na, wie wäre es denn, wenn wir unser vergängliches Ich, unser Ego mit einem ewigen Du verschmelzen, zu einem ewigen Ich. Und das ist so die Ausgangsposition der Vedanta-Richtung. Ist das soweit nachvollziehbar? Was wäre denn besser geeignet als Verschmelzungsobjekt zu einem ewigen Ich? Ein Weltgeist oder ein ganz persönlicher Gott?
Der Weltgeist, oder? Weltgeist.
Schon der Weltgeist. Schon der Weltgeist, ja. Genau. Und das war so das Thema für Vedanta, die beruhen auf einer Schriftengattung, das sind die Upanishaden, die kamen relativ spät, die gab es zur Zeit des Buddha noch nicht. Die entstanden so 100-200 Jahre nach dem Buddha kamen die ersten und es ging so bis ins Jahr 400 in unserer Zeitrechnung ungefähr, in der diese Upanishaden geschrieben wurden. Und in denen wird beleuchtet, wie dieser Weltgeist, der alles durchdringt, der heißt dort Brahman, also nicht Brahma, das ist wer der persönliche Gott, sondern Brahman, so ein Urprinzip, was alles durchdringt, und Atman, die Seele. Im Pali sagt man Atta, also diese Vorstellung von einem innersten Kern, wie auch im Yoga, ne? Außen der Körper, dann die feinstofflichen Hüllen und innen dann Atman, der innerste Kern. Und in welchem Zusammenhang die zueinander stehen. Das ist also das Thema dieser Upanishaden, die nach den Veden kamen. Die Veden waren Schriften, wo es darum geht, wie man sich mit Göttern arrangiert, Opferkult und was weiß ich alles. Und diese Upanishaden eben hatten jetzt ein anderes Thema, nämlich wie ist dieser Weltgeist beschaffen und wie ist unsere Seele beschaffen. Das war so ums Jahr 500 unserer Zeitrechnung, Hochzeit der Spiritualität, da gab es im Mahayana ja auch den großen Philosophen Nagarjuna, im Theravada gab es den Buddha Gosa, der wie so die Magga geschrieben hat, also eine gewisse Blütezeit und dann 300 Jahre später der berühmte Systematiker Adi, hieß der mit Vornamen, Adi Shankara, es war so kein Mystiker und auch kein Seher, sondern jemand, der die Lehre von der Nichtzweiheit sozusagen in einen Guss gebracht hat. Und diese Richtung hieß dann Advaita Vedanta. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Advaita heißt Nichtzweiheit und Vedanta ist eben diese Krönung der Veden oder Ende der Veden, je nachdem, wie man das übersetzen will. Lese ich mal kurz vor, was die so gedacht haben. Brahman, also der Weltgeist, allein existiert. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, in ihren scheinbaren Dualitäten und scheinbaren Vielheiten, existiert so nicht. Das Individuum ist nichts anderes als Brahman, also dieser Weltgeist. Also wir alle sind das Gleiche wie dieses alldurchdringende Prinzip. Tja, schön und gut. Also, dann gibt es einen Swami Shivananda, das ist ein neuzeitlicher Vertreter von Advaita Vedanta, der hat dann das etwas ausgeführt, der hat gesagt, also Shankaras oberstes Brahman, dieser Weltgeist, ist ohne Attribute, formlos, der hat keine Eigenschaften, er ist ewig. Es ist das immer das beobachtende Subjekt. Es kann nie zum Objekt werden. Brahman ist nicht dual. Brahman kann nicht beschrieben werden, weil Beschreibung Unterscheidung impliziert. Sat Chit Ananda, reines Sein, also von Bedingungen unabhängig, reines Bewusstsein, was keinen Inhalt hat, sondern einfach nur Bewusstsein ist, und Glückseligkeit stellt die Grundessenz des Weltgeistes dar. Das Brahman ist unpersönlich, es wird zu einem persönlichen Gott ausschließlich in Verbindung von Illusion, Maya. Zur Welt sagt er, die Welt ist relativ real, während Brahman absolut wirklich ist. Die Welt ist ein Produkt der Illusion bzw. Unwissenheit. Das unveränderliche Brahman erscheint durch die Illusion als veränderliche Welt. Maya, die Illusion, ist eine mysteriöse, unbeschreibliche Kraft Gottes, die das Wirkliche verbirgt und sich selbst als Unwirkliches manifestiert. Die Überlagerung der Welt und dem Weltgeist geschieht durch Unwissenheit. Die individuelle Seele ist nur relativ real. Ihre Individualität dauert nur so lange, wie sie von den Bedingungen der Unwissenheit begrenzt wird. Die Seele identifiziert sich mit dem Körper, Geist und den Sinnen, wenn sie durch Unwissenheit getäuscht wird. Sie denkt, handelt und genießt durch Unwissenheit. In Wirklichkeit unterscheidet sie sich nicht von dem Absoluten oder von dem Weltgeist Brahman. So wie der Tropfen eins wird mit dem Ozean, so wird das empirische Selbst eins mit dem Weltgeist, wenn es das Wissen davon erlangt. Es geht in den Ozean der Glückseligkeit über. Der Fluss des Lebens mischt sich mit dem Ozean der Existenz. Klingt gut, ne? Klingt irgendwie fast schon buddhistisch, oder?
Ja.
Nun ja, das werden wir sehen. Gibt es irgendwelche Einwände oder Probleme? Also gut, das war jetzt ein bisschen sehr komprimiert, aber Brahman hat keine Eigenschaften. Und man wird eins und erreicht den Ozean der Glückseligkeit, wenn man Brahman erkannt hat. Wie kann man etwas erkennen, das keine Eigenschaften hat? Gut, das haben die damals auch schon bemerkt und haben dann weiter getüftelt. Und aus dem Advaita Vedanta wurde dann Dvaita Advaita Vedanta, also das duale, nicht-dualistische Vedanta oder nicht-duale Einheit in der Vielheit oder das unterscheidende Advaita Vedanta. Die haben dann unterschieden in den Weltgeist und in Para-Atman, das ist sozusagen die Überseele, und dann in Bhagavan, das ist dann ein persönlicher Gott. Da ist also schon diese Alles ist eins Vorstellung ein wenig ins Wanken gekommen, wenn dann der Weltgeist, das Göttliche, plötzlich in drei verschiedene Aspekte aufgeteilt wird. Anderes Problem ist, Brahman ist reines Bewusstsein. Woher kommt dann die Unwissenheit? Also das haben sie auch überlegt, und dann wurde Vivarana Advaita Vedanta, ein abgewandeltes Advaita Vedanta, erfunden, wo dann gesagt wurde, naja, die Unwissenheit und Maya, die Illusion, kommt nicht von Brahman, die ist ohne Anfang immer da gewesen. Oder es wurde dann umgewandelt in das modifizierte Advaita Vedanta, wo dann Gott wieder Papi werden konnte, also der dann ein persönlicher Schöpfergott wurde, der dann die Welt und die Seelen als seinen Körper bewohnt und aber eine Kontrollinstanz ist. Gott ist in allem. Also dieses Alles Eins bröckelt langsam dahin. Das war dann auch die Grundlage für Bhakti-Yoga. Das konnte man ja mit einem eigenschaftslosen Weltgeist, den kannst du ja nicht mal anbeten. Also da weiß man nicht so recht, was man damit tun soll. Und dann am Schluss kam es dann zu Dvaita Vedanta mit der Vorstellung, wenn die Seele, die individuelle Seele mit dem Brahman, mit diesem Weltgeist identisch ist, dann ist dieser Weltgeist nichts Absolutes mehr. Also da wieder weg von Gott, der Papi ist, aber zu Kosten der Nicht-Dualität. Drittes Problem: Wenn Brahman Glückseligkeit ist, woher kommt denn dann das ganze Leiden in der Welt? Ziehe über los, hat man bei Monopoly gesagt. Ne? Zurück zum Start. Ja, und ein anderes Problem: Wenn ich bereits mit Brahman eins bin, ja, was kann ich denn dann tun? Ich bin ja schon eins. Aber deswegen leide ich trotzdem noch. Ich bin noch nicht im Ozean der Glückseligkeit. Ich bin noch nicht der Tautropfen im Ozean geworden. Das hat dieser Shankara auch schon gemerkt damals. Der hat dann zwar gesagt, man kann eigentlich gar nichts tun, weil man ist ja schon eins mit dem Weltgeist, man ist schon eins mit allem. Aber er hat dann doch gesagt, naja, man kann studieren, man kann Übungen der Hingabe machen und man kann gutes Karma machen und dann hoffen, dass irgendwie irgendwann es dann dazu kommt. Aber eine noch viel wichtigere Frage ist, wenn Brahman in mir ist, mich kontrolliert, mich lenkt, was kann ich dann überhaupt tun? Kann ich überhaupt selber Entscheidungen treffen? Und dann wird es langsam eng vom buddhistischen Standpunkt aus, weil das eine der Grundvoraussetzungen war, damit der Buddha überhaupt Menschen belehrt hat, dass die der Meinung waren, zumindest, dass sie Entscheidungen treffen können. Gut, das ist jetzt im Vedanta unterschiedlich stark ausgeprägt, aber ich habe mal in einer Zeitschrift einen Artikel von einem Dr. Baiseka gelesen, der das wirklich zum Extrem getrieben hat. Er hat gesagt, wenn ich mich jetzt am Kopf kratze, dann bin ich das gar nicht, sondern dass ich mache dann erfülle nur den Willen Gottes, der das ihm gewollt hat, dass ich mich am Kopf kratze. Oder wenn ich jetzt hier sitze und in der Nase bohre und die sagt, ja Mensch, der Ajahn Mettigul, der bohrt beim Dhammaforum in der Nase, sage ich, kann ich nichts dafür. Nicht meine Entscheidung. Gut, gibt noch andere Antworten, was es zu tun gibt, und zwar in der Dialektik, also dass man durch philosophische Überlegungen und Begründung Widersprüche überwindet und immer zu einer höheren Synthese hinkommt. Das war der Weg des sogenannten Neo-Vedanta. Swami Vivekananda, haben vielleicht manche schon gehört, der war eine ziemlich prominente Figur, ganz berühmter Lehrer in Indien, der auch zur Zeit des Kolonialismus nach Amerika gereist ist, dort dargestellt hat, dass der Hinduismus eine hochentwickelte Religion ist. Denn das war ja, die Kolonialherren waren ja immer der Meinung, oder haben es so nach außen präsentiert, in allen Kolonien, dass sie den Primitiven dort Kultur beibringen. Und die Inder, die beten Götter an, die aussehen wie Affen oder wie Elefanten und was weiß ich, machen so verschiedene komische Sachen. Und das ist was ganz Niedriges und da kommen wir und bringen denen Kultur bei. Das war so diese Idee. Und der Vivekananda, der im Westen ausgebildet wurde, der hat eben dann gesagt, Vedanta ist eine sehr hochstehende Philosophie, womit er sicherlich recht hat. Also im Christentum gibt es keine Überlegungen dazu, wie Gott sein könnte oder ob er nun Weltgeist ist oder so. Das wird immer relativ stillschweigend übergangen, diese Frage. Auch in Deutschland gab es mal den Versuch, das Absolute durch Dialektik zu erreichen. Das hat Hegel probiert, der Philosoph Hegel, haben vielleicht schon manche gehört. Ja. Für den war dann die höchste Synthese der Protestantismus. Zu einem anderen Ergebnis gekommen. Gut, aber was eben heutzutage der Weg ist, der sogenannten Neo-Advaita-Bewegung, ist die Selbsterforschung, sich immer wieder die Frage zu stellen, was bin ich, wer bin ich? Advaita Vedanta hat in westlicher Spiritualität und New Age-Bewegung als Nicht-Dualismus Beachtung gefunden, wo die Ansicht herrscht, dass diverse Traditionen von einem und demselben nicht-dualen Erleben vorangebracht werden. Ist klar, also die Einswerdung, wie auch immer, in welcher Form auch immer, ist nicht auf eine bestimmte Religion festgelegt. Aber es ist etwas, was sehr populär ist und eben in verschiedenen Traditionen vorkommt. Nicht-Dualität deutet demnach auf ein ursprüngliches, natürliches Gewahrsein ohne Subjekt oder Objekt, wird auch benutzt im Bezug auf Verbundenheit, das Gefühl, dass alle Dinge miteinander verbunden und nicht separat sind, aber gleichzeitig ihre Individualität behalten. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Ansätze eigentlich, aber die doch gemeinsam haben, dass man versucht, die Frage, was bin ich, irgendwie mit positiv und endgültig zu beantworten. Entweder ich bin Teil eines Ganzen, so wie der Magen und die Lunge und das Herz unterschiedliche Teile sind, aber ohne die der ganze Organismus nicht funktioniert, also wirklich lebenswichtig miteinander verbunden. Oder eben die Vorstellung, dass die Individualität mit allem identisch ist. Also nicht Dualität, Subjekt und Objekt, Trennung verschwindet, bedeutet eigentlich, ich bin eins mit allem. Das ist kein Unterschied, auch wenn sie unterschiedlich formuliert werden. Neo-Advaita ist eine neue religiöse Bewegung, die auf popularisierten, verwestlichten Interpretationen von Advaita Vedanta und den Lehren von Ramana Maharishi beruht. Bekannte Neo-Advaita-Lehrer sind Punja, seine Schüler Gangaji, Andrew Cohen und Eckhart Tolle. Das ist aus Wikipedia. Ramana Maharishi, hat das schon mal jemand gehört? Nee. Also meistens wird er als Ramana Maharshi bezeichnet, aber das ist verkehrt. Also Maharshi, also Ramana ist sein Name, Sri Ramana, Herr Ramana, und dann der Titel Maharishi, großer Seher. Maha heißt groß, Rishi heißt Seher. Also das Wort Arshi gibt es nicht, jedenfalls nicht im Sanskrit. Ja, und diese Neo-Advaita-Leute, die haben eben diese Frage, was bin ich, so als Praxis-Koran verwendet. Und ja, kein Wort von Leiden oder von Gierhass und Verblendung. Die Anhänger von Andrew Cohen, die habe ich in Indien ein paar Mal getroffen, die wurden in der buddhistischen Szene als Androids bezeichnet. Das ist natürlich ein abwertender Begriff, aber irgendwie war das schon zutreffend, weil die immer so in Gruppen rumliefen und sich so ein bisschen von dem Volk so ferngehalten haben. In Bodh Gaya sind die öfter gewesen. Und alle mit so einem Grinsen im Gesicht. Also jeder so gut drauf irgendwie. Und jetzt kommen wir schon zu dem Problem mit dieser Vorstellung, alles ist eins und Dualität von Gut und Böse und so weiter, müssen wir möglichst schnell überwinden. Das stammt aus einem offenen Brief von Andrew Cohen und seine Schüler, weil nämlich einige Lehrer, wie er zum Beispiel und noch andere, eine Tendenz festgestellt haben und kritisiert haben, dass der Ausdruck von emotionalem Schmerz oder Trauma als Zeichen spiritueller Unreife gewertet wird. Beide haben beobachtet, dass ihre eigene Erleuchtung, ihr menschliches Dasein mit persönlichen egoistischen Gefühlen, Erwartungen und Ängsten nicht beendet hat. Cohen gab zu, dass seine fehlgeleiteten Bemühungen, Durchbrüche zu erzeugen, einigen seiner Schüler viel Schaden und Leid zugefügt haben. Könnt ihr euch vorstellen, ne? Also wenn jemand schlecht drauf ist und du bist Anhänger von einer Bewegung, die sagt, alles ist eins, dann, und du kriegst gesagt, tu doch nicht so, es ist doch alles eins, überwinde deinen verblendeten dualistischen Geist, dass das einem nicht so recht viel weiterhilft. Jetzt solche, was da als Erleuchtung bezeichnet wird, das sind schon tiefgreifende spirituelle Erlebnisse. Und ich möchte euch jetzt in diesem Zusammenhang von meiner eigenen Erleuchtung berichten. Da war ich noch lange kein Buddhist, geschweige denn Mönch. Also Erleuchtung dieser Art. Also wir nennen ja das Ziel der Praxis Erwachen. Aber das war eine Erleuchtung. Da hatte ich vorher mich mit harmonikaler Forschung beschäftigt und eben so Vorstellungen, dass die Welt aus Schwingungen besteht, was ja auch in der Physik heutzutage so gesehen wird. Und zum Beispiel, dass die Schwingung der Planeten um die Sonne alle zusammen eine Durleiter ergeben, eine reine Durtonleiter. Also solche Sachen. Oder dass die Erde auch einen Ton hat in ihrer Umdrehung, in ihrer Rotation. Und ja, dass diese halt versuchen, sich immer harmonisch auszugleichen. Und dann fuhr ich in meinem Auto, Fenster runtergekurbelt, Ellenbogen raus und hatte eine Kassette laufen. Also die Jüngeren wissen vielleicht nicht mehr, was eine Kassette ist. Also das sind so, also, ja doch, okay. Also da lief dann eine bretonische Musik, die eben so dieser Musikauffassung entsprachen. Ähnlich wie die klassische indische Musik, die ja auch, wo die Melodie praktisch die Obertöne zu dem Grundton darstellt. Und so eben auch, da lief also so eine bretonische Musik auf meiner Anlage und ich habe den Grundton dazu gesummt. Und dann plötzlich verschmolz die Melodie von der Kassette mit meinem Grundton und dann ging es aber weiter. Dann verschmolzen das Auto, ich, mein Körper, die Landschaft, wurde alles zu Schwingungen, zu Obertönen des kosmischen Grundtons. Das war überwältigend. Und ich war plötzlich wirklich eins mit allem, ohne Quatsch. Bin nach Hause gefahren, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin, aber das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, denn wenn ich eins mit allem bin, komme ich nach Hause. Ohne Probleme. Dann habe ich mich in mein Wohnzimmer gesetzt, auf die Couch und saß einfach nur da und habe den Ozean der Glückseligkeit genossen. Ein paar Stunden später, na, war es nicht mehr ganz so intensiv, aber immer noch gut. Am nächsten Tag mischte sich in die Glückseligkeit schon eine gewisse Angst hinein, dass das jetzt irgendwie entgleitet und Bemühungen, das irgendwie festzuhalten. Und je mehr ich mich bemüht habe, desto mehr verschwand es. Und 2 Tage später war es nur noch eine zwar beeindruckende und bis heute vorhandene Erinnerung, aber es war nur noch eine Erinnerung. Tja, da war mir klar, ich war noch nicht erleuchtet. Ich hatte damals noch keine Ahnung von Buddhismus. Ich glaube, ich hatte von Suzuki, Professor Suzuki, das Buch hatte ich, glaube ich, schon gelesen. Aber ich habe dann Jahre später dann mit Ayakema darüber gesprochen, wie sowas zustande kommt. Und eins war natürlich die Beschäftigung mit harmonikaler Forschung. Das heißt, der Geist hat bereits in eine bestimmte Richtung geschaut. Und dann kam etwas hinzu, was Ihrer Meinung nach eventuell eine blitzartige Verweilen in einem formlosen Bereich war, also spontanes Erreichen eines formlosen Zustands. Oder alternativ, das halte ich für wahrscheinlicher, eine karmische Wirkung von so einem Zustand aus einem früheren Leben, vielleicht schon ganz lange zurück. Also macht irgendwie Sinn. Ich war damals in einer buddhistischen Gruppe, also keine Theravada, die hatten so eine Wohngemeinschaft auch, und da ging es dann immer ums Geschirr abspülen und dann, naja, dreckiges Geschirr, sauberes Geschirr, das ist alles dualistisch, weg damit. Und da kam dann der Begriff der Leerheit auch mit rein. In der Leerheit ist sowieso alles eins. Also wer das dann zog als dieses Ass aus dem Ärmel, der hatte dann immer gewonnen. Tja, warum sind solche Vorstellungen von Einheit und Verbundenheit so weit verbreitet? Ajahn Jeff, der dieses Buch geschrieben hat, also im Original, ist der Meinung, dass die Romantik an allem schuld ist. Das habe ich auch bei dem Vortrag Falschgeld, in dem ich mich vor ein paar Jahren mit dem Buch da beschäftigt habe, angesprochen. Mir erscheint es eher unwahrscheinlich, weil die Romantik in Deutschland war eine bestimmte Strömung und es waren bestimmte historische Faktoren, die zustande gekommen sind und hat sich sicherlich in die Welt verbreitet, aber das ist nicht die Grundursache, denn es hätte auch anders kommen können. Aber die Vorstellung, alles ist eins, gibt es schon viel länger. Die war nicht nur bei diesem Adi Shankara. Die gab es bei Plato auch. Ich habe Plato nicht gelesen, das weiß ich jetzt aus zweiter Hand. Und in der Neuzeit, heutzutage eben bei den Transzendentalisten, das war eine Strömung in Neuengland, in Amerika, Waldo Emerson, schade, dass der Michael heute nicht da ist, der kennt ihn, der zum Beispiel gesagt hat, Blumen sind das Lächeln der Erde. Schön, ne? Oder bei den Theosophen gibt es auch solche Vorstellungen. Oder bei dem Aldous Huxley, den ich schon erwähnt habe, der übrigens einen Lehrer hatte, der zum Advaita Vedanta gehörte. Mit seiner ewigen Philosophie. Alle Philosophien, alle großen Religionen sagen, alles ist eins. Sehr verbreitet. Dann gibt es den Neo-Zen, reformierten Zen, aus Kalifornien hauptsächlich. Dann im Mahayana gibt es das auch. Als ich neu im Buddhismus war, in Indien, ich war erst in Thailand und dann in Indien und wollte dort mehr noch wissen. Und dann gab es dann so eine Szene aus westlichen Buddhisten, die schon alte Hasen waren und die erzählt haben, wie das so ist, wenn man Leerheit verwirklicht. Und das ist ganz toll. Und der Dalai Lama, der hatte schon mit 13 verwirklicht und der Rinpoche kann das und das. Und ich war dann mit offenem Mund da gesessen. Ah ja, Leerheit verwirklichen, das möchte ich auch. Dann habe ich mir ein Buch gekauft. Es hieß Meditation on Emptiness von einem amerikanischen Buddhologen, Jeffrey Hopkins, geschrieben. dachte, das lese ich und dann meditiere ich auf die Emptiness und dann macht es Puff und dann ist alles gut. Was mich schon stutzig gemacht hat am Anfang war, dass das Buch so dick war. Das hatte über 800 Seiten. Und ich habe mich tatsächlich durchgequält, ich habe das Buch bis zu Ende gelesen und das war die größte Enttäuschung meines Lebens, was Bücher angeht. Übertrifft noch Vishuddhi Magga, da waren ja wenigstens ein paar Sachen drin, aber das war nur die buddhologisch aufgearbeitete Auseinandersetzung zwischen Philosophen aus dem 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, dieser Adi Shankara, dann gab es ein paar Vertreter vom Buddhismus, Vasubandhu und Asanga und wie sie alle hießen, die Nagarjunas Mittleren Weg Philosophie vertreten haben und dann ging es darum, die Unterschiede klar zu machen und die waren wirklich sehr subtil. Ich meine, wenn man vorhin, habe ich gesagt, unsere Individualität kommt durch Unwissenheit zustande, das klingt wie Buddhismus. Ja, wir haben keinen Brahman, der alles durchzieht, dafür haben wir die Leerheit. Das ist nicht so viel unterschiedlich. Also man will was Endgültiges haben, das ist eigentlich das, was der Grund dafür, warum das so verbreitet ist. Aber jetzt noch eine Frage, was haben die denn eigentlich gemeinsam, die Transzendentalisten, die Theosophen, der Huxley, der Neo-Zen, der Jeffrey Hopkins, der Komiker Jim Carrey, der übrigens auch erleuchtet ist, und uns noch verschiedene andere, die wir schon mal haben kennenlernen dürfen, so von verschiedenen YouTube-Clips. Was haben die miteinander gemeinsam? Transzendentalisten, Theosophen, Huxley, kalifornisches Zen, Jeffrey Hopkins, Jim Carrey.
They are all one.
They are all one, but in what? Da 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 da. Alles Amerikaner. They're all Americans. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass es Erleuchtete nur in Amerika gibt. Ja. Das Eingangszitat Yo Advayang Nadivaseti Tang Kalipora Niyang Pavesana Nivarentiti heißt auf Deutsch: Wer nicht auf Nicht-Zweiheit steht, den lassen Sie in Kalifornien erst gar nicht rein. Das stammt nicht aus dem Pali-Kanon, sondern von einem anderen Gefährten im heiligen Leben. Ich habe es nur ins Pali übersetzt, damit es irgendwie etwas eindrucksvoller klingt. Das ist auch zum Beispiel die Erklärung um Ajahn Amaro, als er in Kalifornien war. Da musste er einfach dieses Thema Nicht-Zweiheit einbringen in seine Dhamma-Darlegung, damit er ernst genommen wurde. Also er umgeben von Leuten, die solche Gedanken im Kopf haben. Jetzt ist er in Europa, jetzt spricht er von Phänomenologie. Gut, das ist jetzt eine etwas gewagte These, aber zum Beispiel Ajahn Jeff, der jetzt eigentlich wirklich Theravada-Kämpfer ist, aber der wohnt auch in Kalifornien, das ist sein neuestes Buch, schlage ich auf und lese: Der Buddha stellte klar, dass schützendes Wissen im Sinne einer Dualität ausgedrückt wird. Den Unterschied deutlich sehen, was man tun sollte und was nicht. Wunderbar, aber dann geht es weiter. Ganz recht, eine Dualität. Bei all den Dualitäten, die der Buddha vermied, dies war eine, an die er sich ständig hielt. Das klingt wie fast eine Entschuldigung irgendwie. Mhm. Ja? Muss ich irgendwie rechtfertigen, dass er über Dualität spricht. Das ist ein ganz anderes Klima. Jetzt möchte ich nämlich einfach mal von meinem letzten Vortrag, da habe ich das schon angesprochen, möchte ich hiermit nochmal wiederholen. Meine tiefste Dankbarkeit und Anerkennung an die Pioniere in Deutschland wie Karl Eugen Neumann und Paul Dahlke und Paul Debes und Helmut Hecker und Fritz Schäfer und Jnanaponika und Jnanatiloka, die dafür gesorgt haben, dass wir hier uns nicht verkaufen müssen auf solche Art oder verbiegen müssen. Also hiermit meinen Dank und meine Anerkennung an die Leute, die diesen Boden vorbereitet haben. Gut, also Begehren ist an allem schuld, nicht die Romantiker. Unser Daseinsbegehren. Wie immer, ne? Wenn Leiden im Spiel ist, ist immer Begehren dran schuld. Es ist nämlich die zweite edle Wahrheit, die Ursache von Leiden. Wir wollen was Ewiges, was Endgültiges, wo wir sagen, das ist es. Zum Beispiel mein Vortrag Wann ist jetzt? Ist schon ein paar Jahre her. Da habe ich darüber gesprochen, dass die Suche der Scholastik nach einem kleinsten Baustein des Erlebens, aus dem alles zusammengesetzt ist, und in die andere Richtung, nach dem Absoluten, in dem alles zusammengefasst ist. Die höchste Synthese, die Verallgemeinerung bis zum Absoluten, wenn das überhaupt geben kann. Leerheit im Pali-Kanon ist qualifiziert immer Leerheit von etwas. Zum Beispiel gibt es eine Lehrrede, da heißt, wenn sich jemand in den Wald zurückzieht, dann ist sein Erleben leer von Geschwätz und Socializing und Dorf und so weiter. Und es ist nur die eine Nicht-Leerheit vorhanden, nämlich die Einheit, die abhängig ist von der Wahrnehmung Wald. Dann geht er in die Meditation, dann wird seine Wahrnehmung leer von der Wahrnehmung Wald. Und es ist nur die eine Nicht-Leerheit anwesend, nämlich die abhängig ist von der Wahrnehmung Erdelement. Dann geht er in die Leerheit von Erdelement und es bleibt übrig unendlicher Raum und so weiter. Also Leerheit ist immer Leerheit von etwas. Jetzt die Leerheit, die in der Philosophie von Nagarjuna vorgestellt wurde, die eine von, glaube ich, vier Hauptrichtungen im Mahayana ist, sagt, alle Dinge sind leer von Eigenexistenz. Alles ist leer von Eigenexistenz. Aber da fehlt jetzt irgendwie, ja, was ist dann die Nichtleerheit? Wovon?
Bedingtheit, oder?
Hä?
Bedingtheit, oder?
Es ist im Grunde Bedingtheit, nur diese Aussage sagt irgendwie relativ wenig aus. Ja, alles ist bedingt, aber es entwickelte sich dann doch hin zu einem metaphysischen Konzept. Also Metaphysik ist praktisch eine Denkweise, die den Grund oder den Urboden von allen Naturgesetzen oder Daseinsgesetzen beschreibt. Das ist Metaphysik und das ist eben mit dieser Leerheit auch der Fall geworden. Weil was hilft es mir, wenn ich sage, die Dinge sind leer von Eigenexistenz für mein Leiden, für mein persönliches Leiden? Gut, dann kann man sagen, naja, weil du es noch nicht verwirklicht hast. Aber was heißt denn das dann, das zu verwirklichen? Also das Buch Meditation on Emptiness hat mir jedenfalls keine Antwort darauf gegeben. Aber dass es nichts gegen das Leiden hilft, macht nichts, weil in der Leerheit gibt es gar kein Leiden. Und dann ist da genau dasselbe Problem wie mit dem Brahman von Adi Shankara, dass diese Konzepte in sich nicht haltbar sind. Und da hat es dann eben auch unterschiedliche Schulen gegeben. Zum Beispiel die eine haben sich dann gespalten in zwei Richtungen. Die einen haben gesagt, diese Säule, da steht eine Säule, das ist ein Konzept. In Wirklichkeit gibt es da gar keine Säule. Und die anderen haben gesagt, naja, damit ich dieses Konzept dialektisch zerlegen kann, muss ich es erstmal etablieren. Und die anderen haben gesagt, nein, nein, wir hauen gleich drauf. Zack. Machen sie ja auch, ne, bei den Debatten. Ja, diese dialektischen Debatten, ja. Dhamma-Debatten, ich glaube, bei den Gelugpas im tibetischen Buddhismus, wo der eine sitzt und der andere steht und der sagt dann was und dann macht er so, hauen sie drauf. Der andere muss dann was antworten. Also die Vorstellung, dass in der Leerheit keine vier Wahrheiten zum Beispiel existieren, ist auch problematisch. Also im Pali-Kanon steht umgekehrt drin, alle heilsamen Zustände sind in den vier edlen Wahrheiten enthalten. Also da gehen schon bestimmte wesentliche Punkte verloren. So, das ist jetzt, soll mal reichen zu dem, alles ist eins. Jetzt möchte ich zu dem Thema kommen, Verbundenheit. Wir sind alle Teile eines Ganzen. Mal schauen, was der Buddhismus dazu zu sagen hat. Die Sonne ist ein Teil von mir geworden, zusammen mit der Wolke und dem Fluss. Ich selbst bin ein Teil des Flusses geworden und auch ein Teil der Sonne, zusammen mit der Wolke und dem Fluss. Es gibt keinen einzigen Augenblick, in dem wir einander nicht durchdrungen hätten. Aber die Sonne war bereits in mir, bevor sie ein Teil von mir geworden ist. ebenso wie die Wolke unter Fluss. Bevor ich ein Teil des Flusses wurde, war ich bereits in ihm. Es gab nie einen Moment, in dem wir nicht inter waren, miteinander und ineinander verwoben. Deshalb weißt du auch, solange du atmest, bin ich stets ein Teil von dir. Die Julie weiß, von wem das ist, ne?
Bin ich sicher gerade, aber...
Dann rat mal.
Ist mit dem Nathan dran?
Ja, korrekt.
Was? Ich bin dran.
Die Vorstellung, dass wir mit anderen verbunden sind, also bedeutet für ihn natürlich, dass wir auch zu anderen nett sein sollen. Ne? Die Frage ist nur, ob das allein durch die Erkenntnis, dass wir mit anderen verbunden sind, bereits gewährleistet ist oder nicht. Also ich habe großen Respekt vor Thich Nhat Hanh, weil er eben wirklich sehr viel für die Welt getan hat, Feindschaften zu überwinden und durch diese Verbundenheit aufzuzeigen. Aber es gibt auch andere Überlegungen zu dem, wir sind alle miteinander verbunden. Zum Beispiel von dem bereits zitierten Ajahn Jeff. Der hat in einem Artikel geschrieben, eine Idee, die oft, aber fälschlicherweise dem Buddha zugeschrieben wird, besagt, dass wir alle eins sind und dass unser organisches Einssein etwas zum Feiern ist. Wenn wir wirklich eins wären, würden dann nicht unsere Mägen miteinander in Verbindung stehen, sodass die Nahrung einer Person alle anderen miternähren würde? Aber so, wie die Dinge stehen, kann meine Nahrungsaufnahme oft einem anderen Nahrung vorenthalten. Oft ist es der Fall, wenn sich ein Wesen ernährt, sterben andere bei dem Vorgang. Einssein bedeutet für die meisten Wesen nicht, einen gemeinsamen Magen mit anderen zu haben, sondern im Magen eines anderen zu enden und in dessen Blutstrom absorbiert zu werden. Und kaum ein Grund zum Feiern. Es gibt einen Unterschied zwischen der Vorstellung von Einssein und Verbundenheit. Der Buddha wies auf diese Tatsache in einer kurzen Reihe von Fragen hin, die auf eine Vermittlung der Lehre an Neulinge abzielt. Das ist aus der kürzeren Sammlung Kodakapata. Die Fragen folgen dem Muster, was ist eins, was ist zwei, bis hin zu was ist zehn. Die meisten Antworten sind nicht überraschend. Vier zum Beispiel sind die vier edlen Wahrheiten, acht ist der edle achtfache Pfad. Die Überraschung steckt in der Antwort auf, was ist eins? Alle Wesen stützen sich auf Nahrung. Der Buddha sagte nicht, dass alle Wesen eins sind. Die Antwort richtet sich vielmehr auf etwas, das alle Wesen gemeinsam haben und dennoch unser fehlendes Einssein hervorhebt. Wir alle müssen uns ernähren und wir ernähren uns von anderen. Tatsächlich ist dies das grundlegende Bild, mit dem der Buddha das Thema gegenseitiger Kausalität einbrachte. Kausale Beziehungen sind Beziehungen der Nahrungszufuhr. Gegenseitige Abhängigkeit ist gegenseitiges Fressen und Gefressenwerden. Aus der Sicht des Buddha ist das kein Grund zum Feiern. Im Gegenteil, wie er in Anguttara Nikaya 10.27 feststellt, ist die angemessene Antwort auf all dies, gegenseitige Fressen und Gefressenwerden, eine Antwort der Ernüchterung und Entreizung, die den Geist dahin führt, Erlösung von der Notwendigkeit der Nahrungszufuhr zu erlangen. Jetzt vielleicht noch, was der Buddha zu dem Thema Einheit, Nicht-Zweiheit und so weiter selber gesagt hat. Da kam mal ein Brahmane, ein Metaphysiker, zu ihm und hat ihn gefragt, Meister Gotama, was hat es mit der Aussage auf sich, alles existiert? Also die bezieht sich darauf, ob alles real ist. Brahmane, alles existiert, das ist die führende Art von Metaphysik. Meister Gotama, ist es dann so, alles existiert nicht, also ist Illusion. Brahmane, alles existiert nicht, ist die zweite Art von Metaphysik. Meister Gotama, was hat es mit der Aussage auf sich, alles ist Einheit? Das ist die dritte Art von Metaphysik. Ist es dann so, alles ist Verschiedenheit? Brahmane, alles ist Verschiedenheit, ist die vierte Art von Metaphysik. Und dann hat er dem Brahmanen bedingte Entstehung beigebracht, die eben die Extreme vermeidet und da mal in der Mitte lehrt. Das Wort Metaphysiker habe ich andernorts mit Naturphilosoph übersetzt, Aber es gibt auch Übersetzungen, Sophisten, also Lokayata, jemand, der sich mit der Ausdehnung oder Erstreckung der Welt beschäftigt. Und hier erkennen wir eben, dass diese Beschäftigung mit der Frage, ob alles eins oder zwei oder viele ist, schon vor der Zeit des Buddha vorhanden gewesen sein muss, lange bevor die Upanishaden und Advaita Vedanta und sowas auftauchte. Denn das ist die klassische Beschreibung von einem gelehrten Brahmanen, der sich mit solchen Dingen auskennt in den Suttas. Also, ist es eins oder ist es viele? Es kommt darauf an. Das ist die Botschaft von bedingter Entstehung. Es kommt darauf an. Jetzt machen wir mal ein phänomenologisches Experiment zu dem Thema Einheit und alles. Und wenn wir phänomenologische Experimente machen, was darf dann nicht fehlen? Martin weiß es. War richtig. Die Tasse hat jetzt schon langsam Kultstatus erlangt.
Endlich.
Was?
Na endlich.
Na endlich. Und Jan Budinando wartete auch schon auf die Tasse. Ich glaube, die Tasse hat auch noch einen Freund mitgebracht. So, welche zwei gehören zusammen?
Tja. Entweder die zwei Tassen oder die Tasse und der Löffel oder die zwei Löffel.
Es kommt darauf an, genau. Wir können sagen, die zwei Tassen gehören zusammen, die zwei Tassen sind eins im Vergleich zu den Löffeln. Also das andere müsst ihr euch jetzt mal wegdenken, was hier auf dem Tisch ist. Oder die zwei Gegenstände aus Porzellan gehören zusammen im Vergleich zu denen, die aus Edelstahl sind. Oder die zwei Löffel gehören zusammen im Vergleich zu den Tassen. Ja?
Oder alles ist eins, also alles gehört zusammen.
Oder alle vier gehören zusammen? Wie?
Geschirr.
Geschirr.
Ja.
Okay, im Vergleich zu allem, was?
Nicht Geschirr ist.
Richtig.
Ja.
So, und jetzt sagen wir aber, alles ist eins im Vergleich zu?
Nicht.
Genau. Was ist denn... Alles ist eins im Vergleich zu was?
Da beißt es aus.
Was ist der Hintergrund von alles? Und tatsächlich habe ich eine Lehrrede gefunden, in dem der Buddha einen Brahma, also einen Brahma-Gott, einen persönlichen Gott, besucht im Brahma-Himmel, der Meinung war, er hätte alles geschaffen, er sei der Chef von allem. Eine Vorstellung, die eigentlich viel später erst im Hinduismus eingegangen ist, taucht da bereits, wird da bereits angesprochen. Und der Buddha sagt, nachdem ich, also der Buddha sagt zu dem Brahma, nachdem ich alles erkannt habe und erkannt habe, woran die Allhaftigkeit von allem nicht Anteil hat, stelle ich keine Behauptungen auf oder bestätige ich das nicht. Und darauf sagt der Brahma, wie, das ist doch Quatsch, also was an der Allhaftigkeit von allem nicht Anteil hat, das gibt es doch gar nicht. Aber diese Idee kam natürlich nur deswegen, weil der Brahma sich mit allem identifiziert hat. Dann gibt es keinen Hintergrund zu allem. Dann gibt es nichts außerhalb von allem. Und der Buddha gibt zur Antwort, Bewusstsein, das auf nichts mehr zeigt, unendlich leuchtend allem fern, hat an der Allhaftigkeit von allem keinen Anteil. Das ist der Hintergrund. Er hat nicht gesagt, ich habe das erkannt, was nicht alles ist, sondern was an der Allhaftigkeit von allem nicht Anteil hat. Nämlich sein befreiter Geist. Der befreite Geist eines Arahant oder eines Buddha hat an der Allhaftigkeit von allem nicht Anteil. Da kriegt das Ding plötzlich eine ganz andere Wendung. Erleben ohne Ego ist der Hintergrund zu allem. Tja, folgt daraus, dass denn das Ziel der Praxis ist, dass das Ego mit allem verschmilzt, ohne Subjekt-Objekt-Trennung. Und solches Erleben gibt es ja. Der Buddha selber spricht in einer Lehrrede davon, das Raum-Kasina ist die höchste Form des nicht-dualistischen Erlebens. Das Wort Advaya, nicht-dualistisch, das kommt im Pali-Kanon ganz selten vor. Und zwar im Zusammenhang mit der Kasina-Meditation. Das gilt für alle Kasina-Objekte. Und das ist ein nicht-dualistisches Erleben, wo keine Trennung mehr zwischen Subjekt und Objekt vorhanden ist. Und das Objekt, was man noch haben könnte beim Raum-Kasina oder im Bereich der Raumunendlichkeit, ist alles. Und da sagt der Buddha, selbst diese Vereinigung mit allem ist unbeständig und sollte daher zur Ernüchterung führen, dass man sich davon abwendet und darüber hinausgeht, davon das loslässt. Und wir haben auch Hinweise eben, dass metaphysische Themen wie Einheit und Vielfalt und alles überhaupt keine Rolle spielen auf dem buddhistischen Weg. Die allererste Lehrrede hier in der mittleren Sammlung: Der Weltling nimmt Einheit als Einheit wahr. Er stellt sich vor, Einheit ist mein. Er ergötzt sich an Einheit. Er nimmt Vielfalt als Vielfalt wahr. Er stellt sich vor, Vielfalt ist mein. Er ergötzt sich an Vielfalt. Er nimmt alles als alles wahr. Er stellt sich vor, alles ist mein. Er ergötzt sich an allem. Warum ist das so? Weil er es nicht vollständig durchschaut hat. Der Arahant erkennt Einheit unmittelbar als Einheit. Er stellt sich nicht vor, Einheit ist mein. Er ergötzt sich nicht an Einheit. Dasselbe mit Vielfalt und mit alles. Und warum? Weil er es vollständig durchschaut hat, sage ich. Das heißt, eins, vieles, alles, ist egal. Das, worauf es ankommt, ist, ergötze ich mich daran, betrachte ich es als mein. Ist da Subjektivität in diesem Erleben noch vorhanden? Zum Lob der Zweiheit, ein ganz kurzes Zitat, ist eine Betrachtung der Zweiheit, heißt die Lehrrede aus dem Sutta Nipata. Da fragt der Buddha, was die heilsamen Lehren anbetrifft, die edlen, befreienden, zum Erwachen führenden, aus welchem Grund hört ihr euch die an? Wenn man euch so fragt, dann wäre zu antworten, eben nur zum Zweck der wirklichkeitsgemäßen Erkenntnis der zweiheitlichen Dinge. Was aber bezeichnet ihr als Zweiheit? Dies ist Leiden und seine Entstehung, ist die eine Betrachtung. Dies ist die Leidensaufhebung und der Pfad, der zur Leidensaufhebung führt, ist die zweite Betrachtung. Und so in dem Stil geht die ganze Lehrrede weiter. Also Weisheit hat was mit Unterscheidung zu tun, mit Zweiheiten. Man muss wissen, was heilsam und was unheilsam ist. Man muss wissen, was Leiden ist und was zum Leiden führt und was das Leiden beendet. Also da ist kein Wort von Einheit oder Nicht-Dualität. Aber dennoch gibt es in der Buddha-Lehre durchaus den Begriff der Einheit. Es gibt Ekata, das hatten wir ja schon, die Einheit, die von der Wahrnehmung Wald abhängt. Es gibt Ekakata, Einspitzigkeit wird es meistens übersetzt, aber sagen wir mal, der Geist, der auf einem Platz bleibt, in der Sammlung. Es gibt Ekodibhava, die Einswerdung in der zweiten Vertiefung. Und Advayan, gut, das kommt in der Kasina-Meditation vor. Das sind alles Themen, die mit der Sammlung zu tun haben, mit der Geistessammlung. Das ist die Muttodaya-Predigt von Ajahn Chattamolo, sagen wir mal in 80% seiner Vorträge, bei mir vielleicht in 60% der Vorträge, wie wichtig die Sammlung ist. Und da geht es um Einswerdung. Ekodibhava in der zweiten Vertiefung, das ist tatsächlich, wenn das innere Auge, also der Geistsinn und das Objekt, Meditationsobjekt, ich will jetzt nicht unbedingt sagen verschmelzen, aber sich doch zumindest überlagern. Das ist ein Erleben von Einheit. Aber das ist noch nicht das, was der Buddha gesagt hat, das nicht anzeigende Bewusstsein, das nicht auf nichts mehr deutet, das auf kein Subjekt mehr deutet, sondern das ist halt ein Einheitserleben. Von Ayakema, die sagte mir, dass der Ramana Maharishi die Formlosigkeiten praktiziert hat. Ich habe seine Biografie gelesen, oder auch, ja, Biografie war das, glaube ich. Und es scheint tatsächlich darauf hinzudeuten, dass der ein halbes Jahr lang mit kurzen Unterbrechungen, wo sie mal kurz was zu essen zwischen die Kiefer geschoben haben, im Bereich der Raumunendlichkeit oder Bewusstseinsunendlichkeit geweilt hat. Also der hat tatsächlich nicht Zweiheit und eins mit allem erlebt. Das war kein Konzept mehr, der hat das so erlebt. So, jetzt komme ich zu dem erwähnten Artikel und dem Punkt der Trennung von Subjekt und Objekt aufheben. Das ist jetzt der schwierigste Punkt. Und kennt jemand den ehrwürdigen Analayo oder schon mal gehört? Nicht. Also das ist ein Mönchsgelehrter, der eigentlich schon, sagen wir mal, bekannt ist. Den habe ich vor 7 Jahren mal kennengelernt an einem Wochenende. Ein sehr netter, sehr höflicher junger Mönch, also im Vergleich zu mir. Und der hat immer erzählt, wie viel er meditiert und so. Und ich dachte, er hat doch eigentlich den Ruf, ein Gelehrter zu sein, und wusste jetzt nicht, ob er jetzt ein Gelehrter ist oder mehr ein Dhamma-Praktizierender. Kann man natürlich sagen, da kann man denn nicht beides sein. Vielleicht kann man beides sein, aber nicht gleichzeitig. Also ein Gelehrter ist jemand, der Dhamma als ein Studienobjekt betrachtet, mit einem gewissen Abstand, und ein Dhamma-Praktizierender ist einer, der das sich davon verändern lässt. Also ein Gelehrter oder Wissenschaftler muss ja objektiv bleiben, der darf sich ja nicht beeinflussen lassen von seinem Studienobjekt. Und ich wusste nun nicht, wo ich ihn so einordnen soll, aus dem Grund, weil ich nicht wirklich was von ihm vorher mal gelesen hatte. Aber jetzt bekam ich da diesen Artikel zugeschickt und habe ihn gelesen. Aber in dem Artikel geht es darum, da kritisiert er die phänomenologische Herangehensweise des ehrwürdigen Yanavira an die Buddha-Lehre. Und wie ihr wisst, ich bin ja ein Fan und Phänomenologie und Yanavira und habe ja sein Buch übersetzt. Kann man sagen, traut sich schon was, oder? Jemanden wie Yanavira, der nun wirklich also einer der brillantesten Denker ist, irgendwie zu kritisieren, traut sich schon was. Aber eigentlich auch nicht, weil der Artikel ist im Journal of Buddhist Studies erschienen und es liest eigentlich nur seinesgleichen, also liest eigentlich sonst kaum jemand. Dass ich das gelesen habe, lag daran, dass es mir zugeschickt wurde von seiner Sekretärin namens Viveka. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die identisch ist mit der uns bekannten Samaneri Viveka, die auch schon hier war, die wir zuletzt geortet haben vor ein paar Jahren zu Füßen eines der großen Meister der Waldtradition, Lumpur Ganha in Koraben. Lumpur Ganha in Koraben. Weiß ich nicht, ob sie das jetzt nicht mehr bei dem und vielleicht Sekretärin geworden bei dem ehrwürdigen Analayo, ich hoffe nicht, aber die hat mir auf Englisch geschrieben, aber das heißt nichts, weil der ehrwürdige Analayo ist ja auch Deutscher, wie auch die Viveka, die Samaneri Viveka. Aber er schreibt immer auf Englisch und lässt dann andere seine Werke in seine Muttersprache übersetzen. Das machen die halt. Und er hat kritisiert, dass der Yanavira in einem Kapitel seines Buches schreibt, mit dem Erlangen von Arahantschaft verschwindet jede Spur der Subjekt- und Objektualität. Und das wäre also nicht Gegenstand der Buddha-Lehre, womit er sicherlich recht hat. Bloß der ehrwürdige Yanavira hat es auch nicht behauptet. Er hat halt das als letzten Satz in einem ganzen Kapitel geschrieben. Und in dem Kapitel steht eigentlich genau das Gegenteil drin. Das ist jetzt nämlich ein wichtiger Punkt und ich weiß nicht, ob ich den gut rüberbringen kann, dass die Subjekt-Objekt-Dualität eigentlich gar nicht existiert. Denn wenn wir versuchen, oder wenn wir eine vermeintliche Dualität zwischen Subjekt und Objekt untersuchen wollen, stellen wir fest, wir finden das Subjekt nicht. Das ist die Tasse, das ist das Objekt. Ich halte die Tasse. So weit, so gut. Da ist eine Dualität da. Ich, das Subjekt, hält die Tasse, Objekt. Ja, aber wer hält denn das? Wer ist denn das Subjekt? Na ja, dieser Körper. Aber in dem Moment, wo ich sage, dieser Körper, ist er nicht mehr das Subjekt, da ist das auch ein Objekt. Ist das soweit klar? Da ist das Subjekt irgendwo anders. Also wir finden kein Subjekt. Es gibt keine Trennung zwischen Subjekt und Objekt, sondern was der Fall ist, beim Nicht-Arahant, beim Nicht-Buddha, ist das gesamte Erleben von der Subjektivität infiziert. Denn Jnanavira sagt, wie ein Parasit, der da oben drauf sitzt auf dem Ganzen. Dass wir da eine Trennung erleben zwischen Subjekt und Objekt. Wir erleben eine Dualität zwischen Subjekt und Objekt, aber sie existiert nicht wirklich. Es kommt daher, also ergibt es an verschiedenen Beispielen, dass da sich verschiedene Dinge überlagern und wir das nicht so richtig einordnen können. Nämlich, ich erlebe eine Tasse, da ist eine Tasse. Das ist ein Phänomen, die Tasse. Aber dass ich die erlebe, ist mein Bewusstsein. Ich kann die Tasse sehen, aber nicht das Bewusstsein. Die Anwesenheit der Tasse kann ich nicht sehen. Daher sage ich, okay, das ist dann wahrscheinlich das Subjekt. Also in vielen Philosophien, die ein Subjekt verlangen, postulieren, die wissen wollen, was bin ich denn überhaupt, die sagen, das Bewusstsein bin ich. Und nachdem das Bewusstsein mit den Sinnen zu tun hat, kommt es immer, dass wir automatisch sagen, ja, was bin ich? Dass wir uns auf die Schenkel klopfen, ja, das bin ich. Das ist die erste Antwort, der Körper bin ich. Aber das kommt daher, weil da die Sinne drin sind. Die inneren Sinnesgrundlagen, die Augen, da sitzt ein kleines Männchen drin, das durch diese Fenster herausschaut. Da sitzt ein kleines Männchen drin und lauscht durch diese Löcher nach außen. Und das identifizieren wir mit dem Subjekt, mit dem Ich, wenn wir nicht groß drüber nachdenken. In dem Moment, wo wir drüber nachdenken, wird es wieder zum Objekt und es verschwindet dann wieder irgendwo anders hin. Aber diese Dualität zwischen innerer Sinnesgrundlage und äußeren Objekten, zwischen Körper und dem, was außen ist, zwischen Bewusstsein und dem Bewussten, führt dazu, dass wir an eine Dualität denken. Dass wir denken, da ist eine Trennung da zwischen Subjekt und Objekt. Aber der Buddha spricht nie davon, dass eine Trennung von Subjekt und Objekt da ist, sondern er spricht von innerer und äußerer Sinnesgrundlage, weil diese Dinge sind auch beim Arahant noch so. Nur kommt aufgrund von Unwissenheit und Begehren etwas dazu, nämlich der Wunsch, dass dieses ganze Erleben mir gehört. Das deutet auf mich als Subjekt hin. Und wir machen daraus eine Dualität, die in Wirklichkeit nicht existiert. Gut, jetzt mag man sagen, es ist doch eigentlich wurscht, ob ich jetzt sage, da ist ein Subjekt und da ist ein Objekt und ich muss die Trennung beseitigen, dann ist alles gut. Oder ob ich sage, das gesamte Erleben ist von Subjektivität infiziert. Der Buddha spricht von Ich-Machen und Mein-Machen und von Ich-Dünkel, Ich-Bin-Dünkel. Das ist das, was sozusagen auf unserem Erleben drauf sitzt und uns weiß macht, da ist ein Subjekt und ein Objekt, die sich gegenüberstehen. Also es geht nicht darum, eine Trennung aufzuheben, sondern es geht darum, die Subjektivität zu durchschauen und aufzuheben. Die Unwissenheit, die dann auch zum Ende von Ich und Mein machen führt. Aber warum ist es wichtig zu verstehen, dass es diese Dualität nicht gibt? Eine Idee? Also das ist schwierig. Weil diese Dualität bereits durch Samadhi aufgehoben wird. Im zweiten Jhana bin ich mein Meditationsobjekt. Und wenn ich in die Raumunendlichkeit vordringen kann, was ich also nicht kann, das ist jetzt Spekulation von mir, da bin ich auch von dieser Begrenzung durch irgendeine Form, durch irgendeine Wahrnehmung befreit. Unendlicher Raum ist die Wahrnehmung von allem. Und identisch mit dem, der wahrnimmt. Also dieser Sri Ramana Maharishi, der hat es ein halbes Jahr erlebt. Der war sein ganzes Leben lang gut drauf. Ich bin von nichts getrennt. Das war in dem so drin gesteckt, dass der wirklich sein ganzes Leben lang gut drauf war. Und die karmische Ursache, die er dadurch gelegt hat, dass er eben so lange in diesem Zustand verweilt hat, ist höchstwahrscheinlich eine Wiedergeburt in einem entsprechenden Daseinsbereich. Wie die beiden Lehrer des Buddha, Alara Kalama und Udakaramaputta, gibt es eine Lehrrede in der mittleren Sammlung, wo er, nachdem er Buddha geworden war, seinen alten Meditationslehrern Dhamma beibringen wollte und hat festgestellt, die sind schon gestorben. Und die sind in diesen Daseinsbereichen wiedergeboren worden. Und das sind leidfreie Daseinsbereiche, die sehr, sehr lange anhalten, viele Äonen. Und sollte man sagen, das ist doch toll. Und der Buddha hat gesagt, oh je, wie schade. Denn wenn die zurückkommen in den menschlichen Bereich, ist nicht gesagt, dass sie der Buddha-Lehre begegnen. Also, das ist sicherlich eine wunderbare Sache, eins mit allem zu sein, aber eben kein Ausstieg aus dem Daseinskreislauf auf Dauer. Und das ist die Gefahr, wenn ich sage, da ist eine Dualität und wenn ich die überwunden habe, dann ist alles prima. Denn weil das bereits im Samadhi, in den Jhanas stattfindet. Das ist praktisch fast schon ein Running Gag, das ist ein ständig wiederkehrendes Ereignis, dass sich Meditierende, das können wir bei fast allen Koba-Ajans finden, dass die erstmal bei Samadhi hängen geblieben sind und gedacht haben, sie sind fertig mit der Praxis. Dass sie gesagt haben, Mod gelebt, fertig, keine Kilesa mehr. Weil der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt für die weg war. Und das Subjekt in den Jhanas ist ein subtiles, da gibt es nicht den Gedanken Ecke, sondern da gibt es ein subtiles Erleben von mein glückliches Erleben, mein Meditationsobjekt. Das ist nach wie vor da. Aber eben der Gedanke, der ausformulierte Gedanke, der ist schon lange überwunden. Also das ist schon was Subtiles, das ist nicht zu unterschätzen. Und wir brauchen ja Samadhi, um den achtfachen Pfad zu gehen. Ohne das fehlt ja was. Ohne das können wir auch mit der Weisheit nicht durchbrechen. Also von daher, es ist eine gute Sache. Nur wenn wir der Meinung sind, mit der Überwindung der Trennung von Subjekt und Objekt ist die Arbeit bereits getan, dann bleiben wir stecken. In den meisten Fällen von den mir bekannten großen Meistern der thailändischen Waldtraditionen kam dann Lubbu Man und hat den erstmal ordentlich eins auf den Kopf gehauen und hat gesagt, komm, jetzt Kumpel, weitermachen. Nutze deine Geisteskraft, um Weisheit zu entwickeln. Und dann sind ja auch viele davon dann Arahants geworden. Aber wenn man keinen solchen Lehrer hat, kann man schon da hängen bleiben und denken, die Arbeit ist erledigt. Ja, der Weg aus dem Leiden, der besteht aus Ernüchterung und Entreizung, aus der Stillung aller Bedingungen und Bedingtheiten, aus dem Loslassen aller Vereinnahmung, aus dem Vernichten des Begehrens, Aufhören des Leidens, Nibbana. So, das war jetzt ein ziemlich schwieriges Thema, also ich bin froh, dass ich selber soweit verstanden habe, was ich da gesagt habe und erwarte jetzt nicht, dass alles so 100% klar ist, aber es lag dann sicherlich an meinen mangelnden Fähigkeiten, es rüberzubringen, aber ihr könnt jetzt gerne noch Fragen stellen, wenn da einzelne Punkte oder irgendwas oder das große Ganze nicht klar ist oder nicht richtig rübergekommen ist.
Ich habe eine Frage, und zwar ist nicht eigentlich die Dualität, die Vorstellung, die ich über die Tasse habe, in meinem Kopf mit der, also dass ich quasi das Subjekt bin, weil ich ja die Tasse in meinem Kopf habe, die Vorstellung, wie die Tasse ist und wie die Tasse eigentlich tatsächlich ist. Weil bei diesen Übungen, diesen Kasana-Übungen, wenn ich die, also mit dem Meditationsobjekt, dann lösche ich ja eigentlich die Vorstellung, die ich über das Objekt habe, in meinem Geist. Und hole es ja quasi neu rein, ohne die Geschichte. Also bei mir ist das irgendwie immer, als ob ich über irgendwas eine Geschichte in meinem Geist habe, die mit der tatsächlichen Wirklichkeit als Objekt, als dieses, nicht übereinstimmen. Und daher die Trennung über Gefühle dann halt einsetzt.
Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber also Kassina, Tassen-Kassina gibt es nicht, aber es gibt andere äußere Objekte, die man dann als Kassina verwenden kann. Ich persönlich rate nicht dazu, ein äußeres Objekt anzuschauen, sondern ein Kassina-Objekt immer gleich geistig zu erzeugen, weil dann sind wir uns klar darüber, was wir tun. Eine geistige Wahrnehmung, der Geist ist genauso einer von den sechs Sinnen wie der Sehsinn. Und wenn wir ein geistiges Bild erzeugen, dann ist das genauso ein gültiges Bild wie ein mit den Augen wahrgenommenes Bild. Aber das Problem liegt nicht darin, dass es der Geistsinn statt dem fünf materiellen Sinnen ist, sondern das Problem liegt darin, dass wir alles Erleben mit Subjektivität identifizieren oder infizieren. Nur in den Jhanas, in der Sammlung, ist diese Subjektivität zum einen nicht mehr so grob, weil wir uns keine Gedanken darüber machen, was ich jetzt will und was ich dem anderen sagen will und was der mir, und das ist alles weg. Aber dieses Gefühl, das meditative Erleben zu besitzen oder der Mittelpunkt dieses meditativen Universums zu sein, ist ja nach wie vor da. Das ist unabhängig davon, welcher Sinn das ist. Also das Problem liegt nicht darin, dass dieses hergestellte Bild, Kassina-Bild, eine Erinnerung ist. Es ist zunächst eine Erinnerung, aber das macht nichts. Also Erinnerung wird auch manchmal von den thailändischen Meistern als der Bösewicht angezeigt. Die Erinnerung macht uns Probleme. Die Erinnerung selber ist nicht die Subjektivität, aber die Erinnerung kann uns ablenken, zum Beispiel, dass wir aus der Gegenwart rausgerissen werden, wo wir Geist und Körper untersuchen könnten.
Ja, weil wir aber davor schon eine Beziehung mit der Sache eigentlich,
genau,
mit dem Objekt hatten.
Genau, ja.
Daher habe ich ja dann auch dieses Gefühl zu dieser Sache.
Aber das Problem ist nicht die Beziehung, die wir mit dem Ding hatten. Das nicht die Beziehung macht das Leiden oder macht die Subjektivität, sondern umgekehrt. Die Subjektivität infiziert die Beziehung dahin, dass wir es mit als mein betrachten und daraufhin eventuell Fehler machen. Ethischer Art sogar, im gröbsten Fall.
Aber zu mein machen mache ich ja, weil ich eine Beziehung dazu habe. Oder andersrum. Weil sonst hätte ich damit ja gar kein Problem, weil ich ja damit in Beziehung bin. Sonst hätte ich damit ja eigentlich...
Naja, es ist eine Beziehung, aber es ist wichtig, dieses Umdrehen zu verstehen. Normalerweise sagen wir, die Tasse ist meine Tasse, weil ich existiere. Ich nehme sie, ist mir meine Tasse. Und der Buddha sagt, es ist umgekehrt. Die Idee des Besitzers entsteht dadurch, dass ich sie ergreife. Also die Beziehung selber ist nicht das Problem, sondern nur, dass wir es verkehrt betrachten.
Auch nicht ergreifen geht ja eigentlich nicht.
Ganz richtig. Wir können das ergreifen, das Begehren, wir können das nicht einfach abschalten. Deswegen ist der achtfache Pfad ein achtfacher. Er besteht nicht nur aus richtiger Anschauung, dass wir sagen, naja, Paticca-Samuppada habe ich gelesen, es leuchtet mir ein. Meditation and Emptiness habe ich gelesen und war total enttäuscht hinterher, dass ich dann immer noch nicht Puff und die Leerheit verwirklicht hatte. Das allein reicht nicht. Also die Ethik als Grundlage ist ganz wichtig, dass wir abends in den Spiegel schauen können. Nicht nur, ob ich nichts falsch gemacht habe, sondern ob wir tatsächlich gefahrlos in die Tiefen unseres Geistes vordringen können. Ethik. Zweitens die Sammlung, damit wir bei der Sache bleiben können. Denn die einzige Chance, die wir haben, ist, den Kilesas auf die Finger zu schauen. Wir können ergreifen, nicht abschalten. Wir können nur versuchen, wir können es noch nicht mal richtig sehen. Wir können aber versuchen, seine Wirkung kennenzulernen. Zum Beispiel, wenn wir in der Meditation sind und plötzlich kommt ein zorniger Gedanke hoch. Ein zorniges Ego ist normalerweise sehr stark zu empfinden. Und wir können schauen, aha, dieses so stark auftretende Ego, macht es den Zorn oder macht der Zorn dieses Ego? Und diesen Punkt festzuhalten, ist ganz schwierig, weil nämlich das Daseinsbegehren dann schnell wieder ablenkt und sagt, ja, aber, und der und so weiter. Und da bei der Sache zu bleiben, dafür brauchen wir die Sammlung. Deswegen ist der achtfache Pfad ein achtfacher. Und da gibt es keine Stufen oder irgendwas, was man abhaken könnte, sondern wir können leider immer nur daran arbeiten und hoffen, dass unsere Paramis irgendwann, unsere spirituellen Fähigkeiten irgendwann stark genug sind, dass der Knoten durchgehauen wird. Aber die Tatsache, dass wir alle hier sitzen, und wir sind nicht besonders viele, und Millionen und Milliarden anderer Menschen sich anderweitig die Zeit vertreiben, deutet darauf hin, dass wir vielleicht schon in einer ganz guten Position sind. Denn wir müssen irgendwas aus der Vergangenheit mitbringen, was uns sagt, nee, wir gehen hierher und hören uns einen komischen Vortrag an. Meditieren und bis uns der Hintern wehtut. Ja, stillsitzen ist schwierig, ne? Selbst auf dem Stuhl. Selbst in einem Sessel wäre es schwierig. Ja. Und den Geist stillzuhalten ist noch schwieriger. Und das ist eben Teil der Übung.
Ich finde deinen Vortrag sehr gut, aber es vom Stofflichen, was du uns heute Abend gebracht hast, ja, immens viel. Von Verdauung will ich noch gar nicht sprechen.
Ja, meine Vorträge sind oft eine ziemliche Zumutung, deswegen nehmen wir es ja auf, dass man es mehrmals anhören kann. Ja, ich war selber überrascht. Ich dachte, alles ist eins, damit ist alles gesagt. Ne? Ist gar nicht so.
I would say that as long as there is breathing, there is duality, because breathing is in and out. And like you said a moment ago, in the sphere of infinitude of space, the Akasha element, when somebody is meditating there, there's no in and out breathing from then upwards. So then duality is gone with my kind of thinking.
You know, not only this, I mean, Patika Sanya, the perception of plurality, the resistance of the senses, all that is gone. So there's no limitation by any quality of an object anymore. But as I said, non-duality is always relative. There's no absolute non-duality. Mm-hmm. So the non-duality of the second jhana is amazing compared to the normal sense experience. But it's nothing compared to the formless realms, I guess. But this I don't know for myself, of course, because I have no experience with the formless realms. Actually, what you say, I once read that in a Hindu text of the Shivaite group. They said that the duality has to do with the breath.
It's a duality everybody experiences, and it's obvious it's two, so it cannot be more obvious in a sense.
Mm-hmm. Ajahn Chandako hat gesagt, dass die Dualität des Ein- und Ausatmens immer da ist, bis hin zum vierten Jhana hört der Atmung auf. Also bis dahin haben wir zumindest diese Dualität. Und darüber hinaus ist es immer ein Erleben von Nicht-Dualität. Aber still my breath, or my non-breath, or my formlessness.
Yeah, that's still ego there. And that's why it's not real awakening.
Yeah.
Me, the one. Me, the one and only.
The only one.
Yes.
One and only. Arahara Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadini. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassam. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham.